Ein Natur- und kulturhistorisches Kleinod in Halle-Saale. So steht es auf der neuen Karte von unserer Döhlauer Heide. Axel Mothes ist den kleinsten Weg abgelaufen, um eine authentische Kartierung anzulegen. Ich habe mit Herrn Mothes ein Gespräch geführt und dieses nahm eine unerwartete Wende, eine sehr ernste Wende. Aber hören Sie selbst. Ich denke mir, Natur ist Ihre zweite Heimat.
Es ist, man kann fast sagen, es ist die erste Heimat, weil ohne die Natur können wir ja sowieso nicht leben. Also die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur.
Mich interessiert natürlich besonders die Umgebung von Halle. Ich möchte gerne, dass unser Hörer, auch wenn sie nicht mehr 20 sind, noch loslaufen und das, wo sie denken, sie kennen das schon, wie zum Beispiel die Döhler Heide. Wollen wir über die Döhler Heide sprechen, was Sie damit gemacht haben und wie Sie die Döhler Heide wieder entdeckt haben?
Gerade das kleine Waldgebiet bietet so viel Abwechslung. Es ist gut erreichbar, es ist wirklich vor der Haustür.
Wie sind Sie da drauf gekommen, ganz spezifisch über die Döhler Heide zu schreiben? Ich weiß, Sie haben auch eine neue Kartierung gemacht.
Naja, das hat den Hintergrund, dass ich als Kind schon sehr viel in der Döhlauer Heide unterwegs war. Später dann hat man sich dann doch mal beschäftigt. Man hat mal gesehen, ach, da ist ja noch ein altes Fundament oder da liegen alte Schienen, da sind alte Hünengräber. Und das hat man einfach gesehen. Aber dann mit dem Laufe der Zeit habe ich festgestellt, es gibt Karten von der Döhlauer Heide, die sind recht brauchbar. Da sind Wege drauf, da ist der Aussichtsturm drauf und das war es dann aber langsam. Aber gerade die historischen Sachen, die jetzt auch keiner mehr so richtig weiß, die fehlen in den Karten. Da macht sich niemand die Mühe und recherchiert mal, zeichnet das mal in so eine Karte ein. Jetzt versuchst du einfach mal, das zusammenzutragen. Das hat etliche Jahre eigentlich gedauert, so immer mal wieder dran gedacht. Und dann voriges Jahr habe ich mich dann mal wirklich hingesetzt und habe mit einem Tablet-PC einfach die Heide mal aufzuzeichnen. Dann verschiedene Symbole reinzuzeichnen und so entstand das eigentlich, dass da wirklich die historischen Sachen mit drin sind in der Karte.
Ist diese Karte auch für uns Normalbürger zu erwerben käuflich? Ich denke, wenn man über die Döhlauer Heide redet und ein bisschen mehr wissen will, wäre das toll, wenn man Ihre Karte in der Hand hätte.
Ich habe dann auch, nachdem ich doch recht zufrieden war mit dem Endergebnis, habe ich gedacht, ja, jetzt hast du die Karte gemacht und die anderen Leute sollten doch auch mal was davon haben. Da habe ich eine große Anzahl drucken lassen und habe die dann in verschiedenen Einrichtungen in der Stadt zum Verkauf. Es sind jetzt noch einige Exemplare da. Der große Schwung ist schon alles raus. Die Nachfrage war wirklich riesig. Daran merkt man, dass die Leute auch interessiert sind, wieder die Heide zu entdecken. Aber man kann jetzt noch einzelne Karten kann man noch kaufen. Im Hallischen Buchhandel oder in der Stadtinformation, dort kann man die Karten kaufen. Man kann auch in jeden Buchladen gehen und die Buchläden würden dann die Karten dann bestellen. Das ist jetzt auch kein Problem. Wirklich in der Stadtinformation oder in der MZ-Stelle. Dort kann man die Karten auch einsehen. Wenn man sie jetzt nicht blind kaufen will, kann man die sich angucken.
Und das ist die Titel Döhlauer Heide von Axel Mothes? Er zeigt mir jetzt die Karte. Guck mal, die Döhlauer Heide. Ein natur- und kulturhistorisches Kleinod in Halle-Saale mit vielen aktuellen und historischen Details. Und da drauf ist der Kolkturm, sehe ich gerade, und ein wunderschöner Weg.
Ich habe die Karte gemacht und habe gedacht, na gut, so eine Karte ist ein bisschen nackig. Da habe ich historische Aufnahmen, Ansichtskartenaufnahmen von den alten Gaststätten, gab ja doch sehr viele Gaststätten, mit um die Karte drumherum gebastelt. Auch den Naturlehrpfad mit den ganzen Schildern vom Heidefriedhof oder an der Heideförsterei. Das alles mal im Bild mit drumherum. Das sind alles alte historische Ansichtskarten. Also hier sind eben wirklich jetzt die Ansichtskarten aufgeführt, die jetzt relevant mit der Heide sind, mit den Gaststätten, mit der alten Hettstädter Eisenbahn.
Ich sehe gerade, ich gucke, es gibt sogar heilige Hallen, gibt es in der Heide? Gucke einer an.
Das sind alte, verbürgte Bezeichnungen von den Heideteilen. Also es gibt zum Beispiel auch das ewige Gehege, auch die Bischofswiese, das wird wohl sehr vielen bekannt sein. Das sind historisch verbriefte Bezeichnungen. Also was vielleicht neu war, das sind Bombentrichter in der Döhlauer Heide. 1945 wurde ja der Heidebahnhof bombardiert und da sind heute noch Bombentrichter nachweisbar. Das war für mich eigentlich neu, dass es da doch noch so viele gibt.
Und Sie sind alle Wege abgelaufen, um das genau zu kartieren. Wie groß ist die Döhlauer Heide?
Ja, das steht auf der Karte. 930 Hektar ist die Döhlauer Heide groß. So. Das ist das größte Waldgebiet, also bis zum Vorharz. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also ich bin wirklich jeden Weg, also viele kannte ich ja wirklich schon in- und auswendig, aber ich bin wirklich jeden Weg nochmal extra abgelaufen, um wirklich zu schauen, gibt es da noch irgendwas, was man auf die Karte eintragen kann oder ist es einfach bloß ein schöner Waldweg?
Wie lange haben Sie gebraucht, um diese ganze Karte, um diese Kartierung zu machen?
Also ich habe schätzungsweise vielleicht 10 Tage in der Natur draußen, einen Tag, so ein paar Stunden das abgelaufen, weil ich dann auch die Wege nicht nur in eine Richtung gegangen bin, ich bin die Wege ja dann auch in die andere Richtung gegangen, weil manchmal sieht man ja dann in der anderen Richtung was ganz anderes. Also es hat schon ungefähr 10 Tage gedauert.
Wie hat denn die Dölauer Heide eigentlich so einen Tierbestand? Das kann man hier nur nicht darauf erkennen.
Wir haben Rehe, wir haben sehr viele Wildschweine. Das ist ein sehr großes Problem. Die sind vor allen Dingen in Heide Süd sehr aktiv. Also da werden auch teilweise mal ganze Rasenflächen umgegraben. Ja, dann haben wir noch Fuchs, Dachs. Waschbär ist ein ganz großes Problem, vor allen Dingen in den Randbereichen. Bevor die Steinkohle abgebaut wurde, hatten wir in der Dölauer Heide doch einige Bachläufe. Heute ist nur noch der im nördlichen Bereich der Hechtkram übrig geblieben. Und der Saugraben in Heide Süd, aber früher gab es noch viele kleine Bäche und Weiher, Tümpel. Bloß durch den Steinkohlebergbau ist der Grundwasserspiegel extrem abgesackt. Jetzt mal so, was wirklich immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist die westliche Dölauer Heide. Alles, was so Richtung Liesgau geht, die westliche Heide, da kann man sehr viel noch entdecken, auch vor allen Dingen in dem Bruchfeld, wo man dann die Dolinen sieht,
Die was bitte?
Die Dolinen, die Einbruchskrater, als Bergbau nennt man das dann Binge, wenn dann am Boden dann Einbruchkrater entstanden sind, weil die Stollen unten zusammengefallen sind.
Ach, noch vom Bergwerk jetzt oder wie?
Das ist noch vom Bergwerk. Also es gibt da ein riesengroßes Verbruchfeld, wo man dann wirklich auch hunderte so eines Einbruchskrater sehen kann. Und das stammt vom Bergbau her. Also wie gesagt, die westliche Dölauer Heide ist immer ein Besuch wert. Natürlich die anderen Teile auch, aber dieser Teil wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Also in der Dölauer Heide wurde Kohle abgebaut?
In der Dölauer Heide wurde Steinkohle abgebaut, und zwar nördlich von Niedlehm und dann, wie gesagt, Braunkohle. Dadurch entstand ja dann der Heidesee, aber dann so um 1930, 40 hat man das dann eingestellt. Man kann die Stollen nicht mehr begehen, die sind zum großen Teil, stehen die unter Wasser. Die Eingänge sind zugesprengt worden, sind zugefallen. Also man sieht das wirklich nur noch, dass eben oben die Erdlöcher entstehen. Die ganz tiefe Historie findet sich auf der Bischofswiese mit den vielen Hünengräbern. Die sind ja nun schon ein paar tausend Jahre alt. Das Landesmuseum hatte vor 50 Jahren mal einige Hünengräber geöffnet. Die kann man heute auch noch sich ansehen, mal schauen, wie die Hünengräber aufgebaut sind. Aber es gibt eben neben den vielen geöffneten Gräbern auch noch unzählige, die wirklich nur noch als Hügel in der Landschaft zu erkennen sind. Die sind auf der Karte auch mit eingezeichnet, sodass man da auch mal ein bisschen selbst schauen kann, wo die sich befinden. Aber auf der Bischofswiese gab es früher eine Siedlung. Im Landesmuseum für Vorgeschichte eine sehr gute Ausstellung über den Fund in Salzmünde. Und da wird auch dargestellt, wie die Besiedlung auf der Bischofswiese vonstatten ging. Also von wann bis wann welche Leute dort gelebt haben. Also da sollte man dann da auch mal ins Landesmuseum für Vorgeschichte gehen.
Ganz ehrlich, wann waren Sie das letzte Mal auf dem Kolkturm?
Vor 14 Tagen.
Das ist gut.
Und nächste Woche auch wieder zum Laternenfest. Denn das ist so üblich, da wird dann das Feuerwerk vom Aussichtsturm angeschaut.
Heide ist ja ein Mischwald.
Die Heide ist Mischwald. Es gibt vielerlei Laubbäume, Eichen, Birken, Buchen, auch Nadelbäume, Kiefern, Fichten nicht ganz so viel, weil die Fichte ja feuchtes Gebiet mag. Kiefern mehr. Leider, gut, das ist meine Ansicht, leider versucht jetzt die Stadtverwaltung, die ganzen Kiefern aus der Heide rauszukriegen, weil die angeblich nicht hierher gehören, was ich jetzt so nicht verstehe.
Kiefer ist doch ein heimischer Baum, oder wie sehe ich das?
Ja, ich sehe das eigentlich auch so, aber die Stadtverwaltung ist der Meinung, es ist ein reiner Laubwald gewesen. Ich sehe die Kiefer auch, die gehört einfach her. Ich finde es schade, wenn die ganzen Kiefern aus der Heide entfernt werden.
Meinen Sie, die werden jetzt gefällt und richtig rausgeholt? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, die werden gefällt. Das wäre ja noch das Wenigste. Aber der Stadtforst gehört zum Ziegelroter Forst. Und die kommen dann gleich mal mit Harvestermaschinen und schlagen Schneisen in die Dölauer Heide, wie das so üblich ist heute. Angeblich ist es umwelt- und naturschonend, aber ich sehe das anders, wenn man dann alle 10 Meter so eine Forstschneise vor sich hat. Da werden dann wirklich rigoros Bäume rausgeschlagen.
Mit der Begründung, es war ein reiner Laubwald oder was, wie, weshalb? Oder die Kiefer tut doch keinem was, oder?
Mit der Begründung, dass es reiner Laubwald war, wobei viele der Meinung sind, dass die Stadt einfach bloß Geld braucht und ihren Stadtforst mehr oder weniger als Brennholz verkauft. Das Holz der Kiefer brennt sehr gut. Auch werden auf sehr viele Buchen gefällt, was auch wiederum nicht so richtig nachvollziehbar ist, weil die Buche einfach hierher gehört. Buchenholz bringt natürlich noch mehr Geld als Kiefernholz. Bin da nicht so in der Materie drin. Ich kann nur das wiedergeben, was ich empfinde. Und das ist zuweilen doch sehr haarsträubend, was da passiert.
Also die Kiefern sollten bleiben, die Buchen sollten bleiben. Und das Gefühl, dass das Holz rausgeholt wird, nicht aus historischen Gründen, sondern weil das Geld gebraucht wird, das liegt doch ein bisschen auf der Hand, ja?
Ja, genau so ist es. Es regen sich jedes Jahr doch einige Bürger der Stadt Halle auf, was im Winter in der Stadtforst passiert mit dem Forstarbeiten. Aber es wird eben jedes Mal mit der Begründung abgetan, ja, wir müssen diesen Wald umbauen, so wie er früher mal war. So einfach ist es eben nicht. Man muss auch die Klimaerwärmung mit in Betracht ziehen. Die gibt es nun mal, die ist ja nicht abstreitbar. Und dass dann eben einige Pflanzen- und Bäumenarten hier jetzt besser wachsen als früher, sollte man hinnehmen, weil das ist dann eigentlich auch die Zukunft. Denn was bringt es, wenn in 50, 100 Jahren im Stadtforst nicht eine Eiche mehr steht, weil sie einfach keine Wuchsmöglichkeiten mehr hat, sondern dann muss man eben auf die Bäume und Arten zurückgreifen, die es eben doch schaffen, hier zu wachsen.
Die härtesten kommen in der Heide oder überleben in der Heide.
Ja, genau so ist es. Und da gehören dann eben auch Kiefern dazu, weil sie sind ja nun trockenresistent. Es gehört eigentlich auch die amerikanische Eiche dazu. Die kommt mit Trockenheit sehr gut klar. Gut, sie verdrängt die deutsche Eiche. Es ist auch nicht schön, aber die amerikanische Eiche hat einfach mehr Zukunft als die deutsche Eiche. Es ist traurig, aber man muss eben auch den Wahrheiten ins Auge sehen, wie man den Wald pflegt. Also mit dem schweren Gerät, mit dem Harvester. Gut, da wird ein Mann gebraucht, was früher vielleicht 10 oder 15 Leute gemacht haben.
Es geht viel kaputt von anderen Pflanzen auch, ja?
Objektiv ja. Es wird zwar immer behauptet, dass das die schonendste Variante ist, aber wenn man wirklich mal in so einer Harvesterschneise gestanden hat, man denkt, das ist ein Wirbelsturm durchgefegt, es wird sehr viel kaputt gemacht.
Harvester heißt das Gerät, mit dem man das macht?
Das ist die Bezeichnung für eine Holzerntemaschine. Also da sitzt wirklich ein Mann drin, der steuert dann ein riesen Unikum von technischem Gerät, was dann innerhalb von 1-2 Minuten einen ausgewachsenen Baum abschneidet, umlegt, aufsägt, entastet. Das macht alles die Vollerntemaschine.
Also keine Mühe mehr heute, jetzt einen Baum zu fällen und im Wald eine Schneise zu schlagen, wo Sie das Gefühl haben, ist es überhaupt nicht nötig.
Genau, es ist für die Arbeiter oder für die Arbeit an sich ist das natürlich eine sehr große Erleichterung, aber für die Natur ist es das absolute Chaos. Man hat auch früher Waldflächen, Bäume entnommen. Es ist richtig, der Wald muss gepflegt werden. Man hat dann immer alle paar Meter einen Baum rausgesägt, rausgeschafft. Heute bleibt der Wald stehen und es entstehen wirklich alle 10 Meter eine baumlose Schneise, wo dann irgendwann mal Jungwuchs entstehen soll, denn es wird ja auch nichts mehr angepflanzt.
Aufgeforstet wird er nicht wieder dort in so einer Schneise?
Also objektiv nicht. Es wird zwar immer gesagt, dass einige Nachpflanzungen stattfinden, aber gerade in den Harvesterschneisen passiert eigentlich jahrelang nichts. Es sind nach 5-6 Jahren Jungwuchs, Holunder, Birken, solche Sachen wachsen.
Also Wildwuchs ist das dann, ja?
Das ist dann Wildwuchs, was dann mit Wald eigentlich recht wenig mehr zu tun hat. Wird immer mit der Begründung gemacht, der Wald muss umgebaut werden. Also da wird alles gefällt. Also so eine Harvesterschneise ist im Durchschnitt 4 Meter breit und auf den 4 Metern steht dann kein Baum mehr. Also da wird alles abgesägt, was irgendwie in der Schneise steht. Ob das jetzt eine Eiche ist, eine Buche ist, eine Birke oder einfach bloß ein Holunder, der platt gefahren wird. Also da steht dann nach der Holzernte nichts mehr.
Da ist es aber schon paradox, wenn das heißt, dass die Laubbäume stehen bleiben, wenn die Laubbäume auch mit rausgerissen werden. Es ging ja jetzt nicht nur um Nadelbäume, wenn so eine Schneise rausgezogen wird, ja. Also wenn man nur die Nadelbäume rausholt, dann könnte man ja keine Schneise schneiden. Also muss doch alles, was da, hat doch nicht mehr jetzt nur mit den Nadelbäumen zu tun.
Das ist richtig. Und vor allen Dingen, also es bleibt ja dann nicht nur bei der einen Schneise. Der Sinn und Zweck der Sache ist ja, man zieht so eine 4 Meter breite Schneise, lässt 10 Meter Wald stehen und dann kommt die nächste 4 Meter breite Schneise. Somit kann der Harvester dann das nächste Jahr oder die Jahre darauf in die Schneise reinfahren und kann dann von dieser Schneise aus den 10 Meter Wald die Bäume entnehmen. Aber es geht auch anders. Es gibt sehr viele Waldbesitzer, die besinnen sich wieder. Die machen eben mit einem Rückgefährt, holen die eben so wie vor 100 Jahren die Bäume raus. Und sie sagen eben, das ist zwar eine mühevolle Arbeit, das Holz kostet mehr, aber es bringt im Endeffekt viel mehr. Wobei man dann wieder bei dem Punkt sind, mit dem kleinen Tropfen, jeder kann dann was dazu beitragen. Letztendlich entscheidet die Stadtverwaltung, was mit dem Stadtforst passiert. Ja, jeder Bürger könnte sich drum kümmern, könnte an die Stadt schreiben, dass es einfach nicht so geht.
Sie haben auch schon mal eine Eingabe gemacht. Haben Sie da eine Antwort drauf bekommen?
Also ich habe nicht nur eine Eingabe gemacht. Passiert ja jedes Jahr das Gleiche. Ich habe schon mehrere Eingaben gemacht, andere Bürger auch, aber jedes Mal wurde dann eben wirklich nur kurz darauf hingewiesen, dass die Heide naturnah umgebaut werden soll und dass es einfach nicht anders möglich ist. Das tut nicht nur weh, das ist sogar deprimierend. Ganz traurige Bemerkungen von meinem Sohn zu den Harvester-Schneisen. Er hat mal zu mir gesagt, Vati, wenn die weiter mit dem Harvester hier so durchfahren, dann habe ich für meine Kinder keinen Wald mehr. Und das macht einen doch sehr nachdenklich.
Wie alt war Ihr Sohn, als er das gesagt hat?
Da war er vielleicht 7 oder 8 Jahre alt.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.